Die Radio Wissen. Update.
Arkadaşlar, yani biz bir defa bu tür ocaklarda...
Freunde, das muss uns doch klar sein, dass in Minen oder Bergwerken dieser Art solche Vorfälle passieren können. Das passiert eben, das kommt vor.
Bunlar olağan şeyler.
Diese Worte des türkischen Regierungschefs haben die Wut in der Türkei angeheizt. Die Wut über Recep Tayyip Erdogan. Der Ministerpräsident hat sämtliche Verantwortung für das Grubenunglück vor 2 Tagen in Sommer zurückgewiesen. Die Gewerkschaften sprechen aber von einem Mord am Arbeitsplatz und hatten heute zum Streik aufgerufen. Das ist unser Thema jetzt im Update. Ich bin Stefanie Gebert.
Update.
Sie rufen, weg mit der Regierung oder das war kein Unfall, das war Mord. In der Türkei gibt es nach dem schweren Grubenunglück im Westen des Landes eine neue Welle von Protesten. Gestern gingen schon Demonstranten in Ankara auf die Straße. Heute waren es Zehntausende, die in Izmir und Istanbul ihrem Ärger Luft machten. Sie glauben, dass Erdogan und seine Regierung für das Unglück verantwortlich sind. Die Polizei versuchte, die Demonstranten mit Tränengas und Wasserwerfern auseinanderzutreiben. Am Unglücksort Sommer gingen heute die Bergungsarbeiten weiter. Rund 150 Arbeiter werden noch unter Tage vermisst. Es gibt aber kaum Hoffnung, dass sie lebend aus dem Stollen gerettet werden können. Der türkische Energieminister Tana Yildiz zog in der Nacht eine traurige Zwischenbilanz.
İşçi kardeşlerimizden 274 işçi kardeşimize ulaştık.
Wir müssen jetzt 274 tote Bergarbeiter beklagen, sagte er. Damit ist diese Katastrophe von Soma das schlimmste Bergwerksunglück in der Geschichte der Türkei.
Am Unglücksort warten immer noch Angehörige auf Nachrichten. Inzwischen sind mehr als 280 Kumpel tot geborgen worden. Die Wut und Verzweiflung ist groß. Polizisten mussten die Unglücksstelle weiträumig absperren, als Staatspräsident Abdullah Gül Soma besuchte. In einem Krankenhaus traf er verletzte Bergleute. Ein Überlebender berichtete.
Die Explosion ereignete sich in 2 Kilometer Entfernung zu uns. Sofort fiel der Strom aus. Frischluft wurde aus der verkehrten Richtung in den Stollen geblasen. Rauch kam auf uns zu. Dadurch wurden viele Kumpel bewusstlos. Ich habe die Kumpel dann aufgefordert, dem Rauch entgegenzumarschieren in Richtung Frischluft.
Viele Bergleute sind an Kohlenmonoxidvergiftungen gestorben. Noch ist das komplette Ausmaß der Katastrophe nicht bekannt. Doch in der Politik wird bereits heftig über die Konsequenzen gestritten. Ministerpräsident Erdogan versprach, die Vorgänge an der Zeche untersuchen zu lassen.
Mögliche Mängel werden nicht ausgelassen. Wir werden den Fall aufklären und Schritte unternehmen, die sowohl die Betroffenen und deren Angehörige als auch die gesamte Öffentlichkeit befriedigen werden.
Erst vor 3 Wochen hatte die Opposition eine Überprüfung der Stollen in Sörme angemahnt. Einen entsprechenden Parlamentsantrag lehnte Erdogans Regierungspartei aber mehrheitlich ab. Ihre Begründung? Die Zechen von Sörme seien beispiellos sicher. Erdogan ermahnte heute die Medien, den Vorwurf der Opposition, er habe sich über Warnungen hinweggesetzt, nicht zu glauben.
Es gibt extremistische Kreise und Gruppen, die solche Ereignisse, diese gegenwärtige Atmosphäre, jetzt sofort missbrauchen möchten. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es angesichts des öffentlichen Friedens und der Einheit unseres Landes von äußerster Wichtigkeit ist, solche Bestrebungen zu ignorieren.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Nach dem Grubenunglück verärgert die Rede des türkischen Ministerpräsidenten viele Menschen im Netz. Mariposa Libre kommentiert bei tagesschau.de: Solche Worte auszusprechen gegenüber Angehörigen hunderter Toter und Verletzter, das ist nicht nur unsensibel, sondern gefühllos und menschenverachtend. Das ist nur ein weiteres Indiz für die ganze Politik und den Führungsstil Erdogans. Isio Ehrlich twittert: Erdogan banalisiert Soma. Das ist perfide. Es wird seine Kandidatur für das Präsidentenamt aber nicht gefährden. Bei Facebook fragt sich Aysin Altin Kaynak, wo die Zustimmung für Erdogan herkommt. Ich weiß nicht, ob diese Erdogan-Liebhaber in der Türkei leben oder ihre großen Gefühle aus dem Ausland entgegenbringen. Ich jedenfalls lebe derzeit in Istanbul und kann nur sagen, aufwachen bitte. Die Türkei ist nicht Erdogan und umgekehrt ist die Erdogan-Regierung nicht die Türkei. Darauf antwortet Murat Kaya: Entschuldigung, aber du bist nicht die einzige Person, die in Istanbul lebt. Ich bin mit ihm zufrieden und 45% der Bevölkerung auch. Gefällt er dir nicht, geh deine Stimme abgeben.
Was sonst noch wichtig war.
In Vietnam hat es wieder anti-chinesischen Protest gegeben. Eine aufgebrachte Menge hatte in Zentralvietnam die Hallen eines Stahlwerks in Brand gesteckt. Mindestens ein Mensch starb, zahlreiche weitere wurden verletzt. China äußerte sich besorgt und forderte Schadenersatz. Auslöser der Proteste sind Ansprüche der chinesischen Regierung im südchinesischen Meer. Dort bohrt China nach Öl in einem Seegebiet, das auch Vietnam für sich beansprucht. Ein Demonstrant erklärt die Wut der Vietnamesen.
Wir wollen in Frieden und Stabilität leben und uns wirtschaftlich weiterentwickeln. Aber China zieht uns in einen Krieg hinein. Wir wollen das nicht, aber wir müssen widerstehen. Wir müssen uns selbst verteidigen.
Aus Angst vor weiterer Gewalt sind hunderte chinesische Gastarbeiter geflohen, vor allem ins benachbarte Kambodscha. Konzerne schließen Fabriken in Vietnam. China warnt seine Bürger vor Reisen in das Land. Im Osten der Ukraine gibt es weiter Kämpfe zwischen Regierungskräften und Separatisten, trotz Bemühungen um Frieden in der Hauptstadt Kiew. Ukrainische Medien berichten, dass Sondereinheiten der Regierung in Vororten von Slawiansk und Kramatorsk pro-russische Kämpfer beschossen haben. Laut Verteidigungsministerium haben sie dabei einen Fernsehturm unter ihre Kontrolle gebracht. Die Separatisten drohten mit einem Gegenangriff, sollten sich die Regierungstruppen nicht zurückziehen. Gestern hatten Verhandlungen am runden Tisch in Kiew, bei dem die OSZE vermittelt hatte, kein Ergebnis gebracht. Übermorgen soll weiter verhandelt werden. Die Separatisten sind allerdings weiter nicht eingeladen. Die afghanische Präsidentschaftswahl geht in eine zweite Runde. Die Wahlkommission bestätigte, dass kein Kandidat über die 50%-Hürde für einen Direktsieg gekommen ist. Deshalb entscheiden die Afghanen jetzt in der Stichwahl am 14. Juni, wer der nächste Präsident wird. Dabei treten der frühere Außenminister Abdullah Abdullah und der ehemalige Weltbankökonom Ashraf Ghani gegeneinander an. Abdullah mahnte, auch die Stichwahl müsse möglichst fair und frei verlaufen.
We are emphasizing how important it is. That everybody respect.
Wir betonen, wie wichtig es ist, dass jeder den Willen des Volkes respektiert. Nur wenn die Wahl des Volkes respektiert wird, kann Afghanistan Stabilität finden. Nur dann können unsere Institutionen stärker werden und für Rechtssicherheit sorgen. Und nur dann werden Volk und Regierung zusammenwachsen.
Bringing the people closer to their own government.
Deutschland und Polen wollen stärker gemeinsam gegen Kriminelle im Grenzgebiet vorgehen. Die Innenminister der beiden Länder haben dafür ein Abkommen unterschrieben. Der Vertrag gibt deutschen und polnischen Polizisten mehr Rechte. Deutsche Beamten dürfen in Zukunft zum Beispiel in Polen Streife fahren und dort Verdächtige vorläufig festnehmen. Außerdem soll die Polizei bei Großereignissen wie etwa Fußballspielen stärker zusammenarbeiten. Damit das Abkommen in Kraft treten kann, müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen.
Was noch wichtig wird.
In Indien steht ab morgen fest, wer das Land künftig regiert. Die Ergebnisse der Parlamentswahlen sollen veröffentlicht werden. Rund 814 Millionen Stimmberechtigte waren aufgerufen, innerhalb von 5 Wochen zu wählen. Als Favorit ist die nationalistische Hindu-Partei BJP ins Rennen gegangen. Die seit 10 Jahren regierende Kongresspartei gilt nach einer Reihe von Korruptionsskandalen als geschwächt. Aus 2 mach 5. Nach diesem Motto wird es heute Abend ein nächstes TV-Duell im Europawahlkampf geben. Nachdem vor einer Woche nur die Spitzenkandidaten der Konservativen und der Sozialdemokraten im Fernsehen diskutiert haben, soll heute Abend eine Runde mit den Spitzenkandidaten der 5 führenden Parteien folgen. Ab 21 Uhr debattieren Martin Schulz für die Sozialdemokraten, Jean-Claude Juncker für die Konservativen, die Grüne Ska Keller, Alexis Tsipras für die Linken und Guy Verhofstadt von den Liberalen. Es ist die erste gesamteuropäische TV-Debatte. Übertragen wird sie von Phoenix.
Und sonst in der Welt?
Im Westjordanland haben die Palästinenser heute an den Verlust ihrer Heimat nach der Staatsgründung Israels vor 66 Jahren erinnert. Berichten zufolge ist es dabei zu Auseinandersetzungen mit israelischen Grenzpolizisten gekommen. 2 Palästinenser sollen getötet worden sein. Etwa 150 Demonstranten belagerten ein israelisches Militärgefängnis und verlangten, dass inhaftierte Palästinenser freigelassen werden. Die Grenzpolizisten schossen daraufhin. Jedes Jahr am 15. Mai gedenken die Palästinenser der Nakba, der Katastrophe, wie sie sagen. Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen. Mehr als 650.000 Palästinenser mussten in den folgenden Monaten ihre Heimat verlassen. Die Ukraine-Krise beschert manchen russischen Erstklässlern politisch gefärbten Lese- und Schreibunterricht. Eine kremlnahe Jugendorganisation hat sich eine patriotische Alphabetisierungskampagne ausgedacht. Dabei werden die 33 kyrillischen Buchstaben mit Begriffen à la K wie Krim, P wie Putin oder A wie Anti-Maidan vermittelt. Ein Sprecher der Jugendorganisation sagte, es handele sich dabei um eine Sammlung nationaler Schlüsselsymbole. Ihm zufolge wird die neue Methode schon an Erstklässlern in Sewastopol auf der Krim und im ostsibirischen Irkutsk ausprobiert. Gegner der Initiative kritisieren, dass damit der Unterricht politisiert wird. Sex geht immer. Das hat sich offenbar auch die Jugendorganisation der Sozialdemokraten in Tschechien gedacht. Sie wirbt mit einem speziellen Spot für die Europawahl. Er zeigt eine junge Frau, die auf ihre Mittagspause wartet. Der Off-Kommentar dazu: Jeder hat Lust, in der Pause etwas anderes zu tun. Und Sex auf der Arbeit ist super. Nur schade, dass mehr als eine halbe Million Menschen keine Arbeit haben. Das Video wurde bisher mehr als 100.000 Mal aufgerufen. Die Meinungen dazu sind geteilt. Manche ärgern sich über die klischeehafte Darstellung. Für andere ist es einfach ein Scherz.
Wissensnachrichten. Was passiert, wenn tropische Wirbelstürme auf dicht besiedelte Gebiete treffen, in denen die Menschen nicht gut auf solche Naturkatastrophen vorbereitet sind? Haben wir 2005 beim Hurricane Katrina gesehen. Katrina ist mit 280 Kilometern pro Stunde über die US-Golfküste und vor allem über New Orleans hinweggefegt. 1.800 Menschen sind dabei gestorben. In Zukunft könnten Wirbelstürme auch in Regionen vorrücken, wo wir sie gar nicht erwarten. Denn, Anne Zuber aus den Wissensnachrichten, US-Meteorologen haben herausgefunden, dass die Stürme wandern.
Und zwar immer weiter vom Äquator weg, näher an die beiden Pole heran. Das schreiben Forscher der US-Behörde für Wetter und Ozeanographie im Magazin Nature. Sie haben für ihre Untersuchung Satellitendaten der letzten 30 Jahre ausgewertet und herausgefunden, auf der Nordhalbkugel wandern die Stürme, also Zyklone, Hurrikans und Taifune, pro Jahrzehnt rund 50 Kilometer. Im Süden geht es ein bisschen schneller, da sind das rund 60 Kilometer pro 10 Jahre. Der Effekt findet sich fast überall, nur nicht im Atlantik.
Und was genau löst diese Wanderungen aus?
Die Forscher gehen davon aus, dass der Klimawandel eine Rolle spielt. Denn damit ein tropischer Wirbelsturm sich bilden kann, muss die Temperatur in den oberen Wasserschichten mindestens bei 26 Grad liegen. Und die Zonen, in denen die Meere so warm sind, haben sich in den vergangenen Jahren durch den Klimawandel ausgedehnt. Und außerdem sind laut den Forschern spezielle Winde für das Phänomen verantwortlich, die für den Druckausgleich zwischen den Luftschichten sorgen. Sie haben in den letzten Jahren am Äquator zu und an den Polen abgenommen.
Das heißt, die Stürme könnten dann in Zukunft auch da gefährlich werden, wo wir sie bis jetzt gar nicht erwarten.
Darauf müssen wir uns einstellen. Zum Beispiel kommen die Stürme bei Japan bis zu einem Breitengrad, auf dem sich Hongkong, Taiwan, Shanghai, Japan und Südkorea befinden und damit eben rund 60 Millionen Menschen. In den Tropen, sagen die Forscher, wird das Sturmrisiko in Zukunft dagegen eher sinken. Das ist dann aber auch wieder nicht nur positiv, denn da könnte dadurch das Wasser knapp werden.
Wasser ist jetzt ein ganz gutes Stichwort. Damit machen wir jetzt ein bisschen Musik. Das ist Beethovens Ode an die Freude, gespielt mit einem Instrument aus Wasser, Öl und einem Mikrochip. Wie funktioniert das denn?
Das Experiment haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen gemacht und im Magazin Scientific Reports vorgestellt. Sie haben einen sogenannten Mikrofluidik-Chip unter Spannung gesetzt. In diesem Chip fließt durch ganz dünne Röhrchen eine Mischung aus Öl und Wasser. Und weil sich das nicht vermischt, schwimmen die Wassertröpfchen sichtbar auf dem Öl. Und je höher die Spannung, desto schneller fließen die einzelnen Tröpfchen. Und diese Tropfen werden dann elektronisch in eine Melodie umgewandelt.
Und wozu ist das Ganze jetzt gut?
Ja, die Methode könnte auch in der Medizin helfen. Hier gibt es zwar schon solche Chips, aber eben noch nicht so ausgereift. Wissenschaftler entwickeln gerade Diagnosemethoden, um flüssige Proben von Patienten, also Blut oder DNA, ganz genau und eben tröpfchenweise untersuchen zu können, zum Beispiel für die Krebsfrühdiagnose. Und dafür verwenden sie solche Chips. Irgendwann, hoffen die Göttinger Experten, könnte die Methode sogar ein ganzes medizinisches Labor ersetzen.
Und zum Schluss noch eine Meldung von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, die mal keine Warnung vor Epidemien oder Seuchen rausgibt, sondern sagt, wir leben länger.
Ja, und zwar weltweit. Die WHO schlussfolgert, dass der Kampf gegen Kindersterblichkeit und gegen eine Reihe von Krankheiten erfolgreich war. Laut der Statistik wird ein 2012 geborenes Kind 6 Jahre älter als ein Mensch, der 1990 zur Welt gekommen ist. Und die größten Fortschritte gibt es in den Entwicklungsländern. Da stieg die Lebenserwartung um 9 Jahre. Immer noch werden Frauen älter als Männer. An der Spitze stehen die Japanerinnen, die werden im Schnitt 87 Jahre alt. Und in Deutschland leben Frauen durchschnittlich 83 Jahre, Männer 78.
Vielen Dank, Anne Zuber aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Abends und nachts ist es wolkig, von Westen her lockern die Wolken aber immer weiter auf. Im Südosten, vor allem an den Alpen, regnet es. Morgen bleibt es im Südosten bedeckt mit Regen. Im Rest der Republik gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt trocken, das Ganze bei 9 bis 19 Grad. Am Samstag geht es ähnlich weiter, im Westen bewölkt und trocken, im Osten und Südosten stärker bewölkt und immer wieder Regen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.